Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Als wohlhabende Ehefrau, die nebenbei auch noch Krimis schrieb, so in etwa sah sich Agatha Christie. Dabei ist sie eine der, wenn nicht die erfolgreichste Autorin aller Zeiten. 2 Milliarden Bücher hat sie verkauft und ihre schrullige Miss Marple oder den gewitzten Hercule Poirot kennt wirklich jedes Kind. Über das bewegte Leben der Agatha Christie, die im Jahr 1890 an der schönen englischen Südküste zur Welt kam, hat die Schriftstellerin und Publizistin Barbara Sichtermann jetzt eine Biografie geschrieben, die gerade eben erschienen ist. Herzlich willkommen, Frau Sichtermann.
Danke. Guten Tag.
Wir kennen Sie ja als feministische Autorin. Wie sind Sie jetzt auf die Queen of Crime gekommen? Was verbindet Sie persönlich mit Agatha Christie?
Dass ich sie immer so toll fand, schon in meiner Jugend. Sie gehörte zur Lieblingslektüre. Und später dann, als ich zur Feministin wurde, habe ich sie natürlich zwischenzeitlich vergessen, aber nie ganz. Sie tauchte auch immer wieder in den Diskursen auf, weil so ein scharfer Widerspruch durch ihre Lebenseinstellung gegangen ist. Einerseits hat sie das viktorianische Erbe, was das Frauenbild betrifft, total integriert in ihr So-Sein, in ihr Sein, in ihr Wollen. Für sie gab es nichts Schöneres, als Hausfrau und Mutter zu sein. Und als sie ihren ersten Vertrag dann bekam, sie schrieb zum Vergnügen. Da fühlte sie sich ein bisschen geschmäht, als der Verleger zu ihr sagte, wissen Sie, es ist sehr schwer, eine neue Schriftstellerin durchzusetzen. Und sie sagte, aber ich bin doch keine Berufsschriftstellerin. Also Sie müssen mich gar nicht durchsetzen. Sie wollte nicht in diesen Markt hinein. Sie wollte keine berufstätige Frau sein. Und deshalb wurde sie auch prompt über den Tisch gezogen mit dem ersten Vertrag. Also der war sehr ungünstig. Und sie merkte dann, dass sie zumindest so tun müsste, als ob, bis sie irgendwann realisierte, sie war doch ehrgeizig. Sie hatte schon in ihrer Jugend Sängerin werden wollen. Stimme hatte nicht gereicht. Und dann war das eine herbe Enttäuschung für sie. Aber auch diesen Beruf der Sängerin wollte sie sozusagen nebenher ausüben.
Aber wenn man ihr Buch liest, dann hat man auch den Eindruck, dass sie was sich vorstellte, wie man als Frau zu sein hatte, aber dann ihre Leidenschaft oder auch ihr Talent und ihre besondere Art, die Welt wahrzunehmen, vor der ja übrigens, das fand ich sehr witzig, ihre eigene Mutter den Schwiegersohn, den ersten sogar gewarnt hat. Die hat ja da gesagt, hier, pass mal auf, Agatha ist nicht so, wie andere Mädchen sind, darauf musst du dich einstellen. Das ist ihr offenbar in dieses traditionelle Frauenbild dann selbst immer wieder reingegrätscht, ihre eigene Art.
Ja, so kann man das sehen, dass sie sozusagen 2 Agathas war, eine viktorianische und eine moderne, und dass die viktorianische dann schließlich doch von der modernen vollkommen ausgestochen wurde. Eine große Rolle dabei hat auch gespielt, dass ihr erster Mann, Archie Christie, Agatha dann verließ.
Und damit fangen Sie ja an mit so einer herrlichen Episode, ja, wo sie dann da verschwand und ganz England, 16.000 Menschen suchten nach ihr. Man dachte, sie hätte sich das Leben genommen oder wäre selbst Opfer eines Kriminalfalls. Das ist so eine Schlüsselszene in Ihrem Buch, nicht?
Ja, ich habe das vorangestellt. Es kommt hinterher natürlich dann nochmal vor, aus einer anderen Perspektive, weil ich mir dachte, dass diese Geschichte kennt eigentlich jeder. Und die führt auch gut ein in die gespaltene Agatha, denn sie hat nach diesem Erlebnis, also ihr Mann verlangte die Scheidung und sie versteckte sich einfach, sie rannte weg, sie fuhr in ihrem Auto davon, um mit sich allein zu sein und eine Lösung zu finden. Aber der ursprüngliche Impuls, das muss man jetzt vermuten, weil Agatha selber nie gesprochen hat über diese 11 Tage, in denen sie verschwunden war. Der ursprüngliche Impuls war wohl der Gedanke an den Selbstmord. Aber sie hatte eine kleine Tochter, deshalb ging das eigentlich nicht. Außerdem war ihr Lieblingstheaterstück von Shakespeare der Hamlet, der sich auch diese Frage stellt, to be or not to be. Und dann beantwortete er sie für sich mit to be. Dasselbe hat auch Agatha gemacht. Danach war sie aus ihrem Wolkenkuckucks- oder Puppenheim rausgerissen. Und fragte sich immer, wie ist sie eigentlich, die menschliche Natur? Und hat auch immer wieder in ihren Romanen das Dreieck vorgeführt. Ein Mann zwischen zwei Frauen, eine Frau zwischen zwei Männern. Also sie hat eingesehen, es gibt nicht diese prästabilisierte Harmonie, an die sie als viktorianisches Mädchen geglaubt hatte.
Und sie hat ja schon auch den Kriminalroman dann erneuert, indem sie einfach nicht mehr diese Spurenleserei gemacht hat, wie das bei Sherlock Holmes war, sondern intuitive Ermittler wie Miss Marple, die wir alle kennen, auch aus der herrlichen Fernsehserie mit Margaret Rutherford. Das war ja schon neu. Trotzdem war sie lange Zeit eigentlich bei der Kritik nicht sonderlich gut angesehen. Sie galt als trivial, aber das ist sie gar nicht.
Nein, richtig. So sehe ich das auch. Ich glaube, sonst hätte ich das Buch auch nicht machen können. Ich habe sie auch als Schriftstellerin immer bewundert. Sie ist keine Erneuererin gewesen, so der Erzählweise oder eine stilistische Avantgardistin, überhaupt nicht. Sie schrieb ganz konventionell, aber im Aufbau und in den Untertönen sind ihre Romane doch mehr. Sie hat immer mit den Krimis ein Licht werfen wollen auf die menschliche Natur. Das blieb ihr Ehrgeiz bis zum Schluss. Und ich finde, sie hat das auch geschafft.
Und ist denn dieses Unterschätzte, da haben Sie ja schon vor vielen Jahren mal in einem Artikel für die Zeit über Sie geschrieben, sie sei unterschätzt. Hat sich das inzwischen geändert? Würden Sie sagen, sie wird jetzt so gesehen, wie es ihr gebührt?
Nein, ich glaube nicht. Im Großen und Ganzen nicht. Also sie wird immer wieder so ein bisschen als Märchentante abgetan und auch immer so in Szene gesetzt, auf Plakaten oder Buchillustrationen sieht man sie immer im Alter, so als ob sie den Enkeln irgendwas Abstruses erzählt. Und das wird ihr überhaupt nicht gerecht. Zumal sie eine sehr schöne Frau in ihrer Jugend war. Sie ist dann leider nach der Geburt ihres Kindes wurde sie dann nie wieder schlank.
Aber sie war auch sehr witzig.
Ja, ihr Humor ist auch einzigartig. Und dann auch ihre Bildung. Sie hat viel gewusst und deshalb auch viel erzählen können. Also ihr zweiter Mann war Archäologe und hat ihr so das Ausgraben von Scherben aus der Wüste im Orient, aber auch, sagen wir mal, das Geschichtsverständnis, wie wir Scherben interpretieren, wie wir überhaupt Fundstücke interpretieren, nahegebracht. Sie hat das richtig gelernt und hat das auch eingebracht in ihre Bücher, denn da geht es auch immer darum, dass man Fundstücke interpretiert. Ich meine jetzt natürlich Indizien, Anhaltspunkte. Ja? Und da haben Sie ganz recht, sie bringt die intuitive Miss Marple, aber die ist auch eine scharfe Beobachterin. Und umgekehrt ist Hercule Poirot auch jemand, der aus der Intuition heraus arbeitet. Das lässt sich bei ihr gar nicht trennen, dass da so eine Nase ist, die was wittert und ein Kopf, der Schlüsse zieht, ja, und der eins und eins zusammenzählt und wirklich denkt. Also Poirot sagt, ich löse meine Fälle nicht mit meinen Beinen und nicht mit der Lupe, sondern mit dem Kopf. Ich bleibe im Sessel sitzen.
Aber Sie haben offenbar bei der Verfassung dieser Biografie ähnlich gearbeitet, denn man muss ja dazu sagen, das ist jetzt keine klassische Biografie, sondern wie ein Roman geschrieben oder oft auch sehr szenisch. Man ist eigentlich fast wie in einem Film, gibt sehr viele Dialoge zwischen Agatha Christie und den anderen Personen. Wie können Sie sich da so reinarbeiten? Wie haben Sie sich das so vorgestellt?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich das gar nicht wusste, als ich das Buch schreiben sollte, dass das eine Romanbiografie werden würde. Wobei, ich schwindle jetzt. Es gibt einen Vorgänger über eine andere Biografie. Da wusste ich das nicht. Das heißt aber, letztlich, ich hatte ein Vorurteil gegen die sogenannte Romanbiografie, in der man auch erfinden darf. Unter der Voraussetzung natürlich, es könnte so gewesen sein. Ja, das muss man absichern. Aber ich wollte das eigentlich gar nicht machen. Aber dann habe ich gesehen, wie viel Nutzen, wie viele Freiheiten, wie viele Möglichkeiten man dadurch hat. dass man was hinzuerfinden kann und dass man kleine Szenen schreiben kann. Das kann man ja in einer wissenschaftlichen Biografie nicht machen. Man war nicht dabei. Es sei denn, es ist irgendwo wirklich überliefert.
Ja. Und so liest sich ja dann auch dieses Leben von Agatha Christie fast so spannend wie ein Kriminalroman von ihr, wenn man es so anlegt.
Ja, das soll es auch sein. Es hat auch diese Höhen und Tiefen und diese Todesnähe auch tatsächlich gehabt.
Und ja, sie ist auch auf jeden Fall eine Frau, in die man auch heute noch, finde ich, vorbildlich finden kann, auch im Hinblick auf emanzipiert sein, nicht?
Ja, sie war gegen die Emanzen, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, hat aber dann in späteren Jahren nach den beiden Kriegen, die sie ja beide auch durchlebt hat, hinzugelernt und gesehen, dass die Frauen jetzt, wo sie kriegsbedingt alles machen mussten, das auch zivil weiter so halten wollen und dass da ein Selbstständigkeitsbedürfnis ist, das sie sich selber ja auch erfüllt hat. Sie hat für ihren zweiten Mann Forschungsreisen finanziert und so weiter. Also sie war die große Verdienerin, ja, und hat dann auch gemerkt, wie gut ihr das tut. Und insofern hat sie dann Heldinnen gefunden, die um ihre Selbstständigkeit kämpfen. Also kann man ihr feministische Nähe nicht absprechen. Die hatte sie durchaus.
Auf jeden Fall eine tolle Frau, Agatha Christie und Barbara Sichtermann. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Gerne.
Und das Buch über Agatha Christie, die Biografie, über die wir gesprochen haben, ist beim Osborg Verlag erschienen und kostet 24 Euro.